Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Thema des Gottesdienstes waren Geschichten über Geschwister. Wir hatten in der Lesung zu Beginn ein Bruderpaar, jetzt in der Taufe hatten wir Bruder und Schwester. Und in dem Text für die Predigt habe ich uns zwei wirkliche leibliche Schwestern mitgebracht, an denen uns der Herr Jesus Christus ganz vieles deutlich macht. Wir wollen hören als Predigttext auf Lukas 10, die Verse 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns dieses Wort für diesen Sonntag, für unser Leben. Und wir wollen dich bitten, dass du aus diesem und von diesem Wort dieser beiden Schwestern zu uns sprichst, in unser Leben, in unseren Glauben hinein. Dass das wirklich passiert, dass diese Predigt zu deinem Wort wird, dazu brauchen wir deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe dieser Predigt eine Überschrift gegeben. Die Überschrift lautet: Drei Kardinalfehler im Glauben. Drei Kardinalfehler im Glauben, die wir hier sehen können an der einen Schwester, an der Martha. Und zwar sind das der, die, das. Der, die, das. Der Mangel an Zeit zum Hören auf das Wort Gottes, der erste. Der zweite Kardinalfehler: die Kritik am Nächsten. Und drittens: das Sorgen um die eigene Existenz. Der erste Kardinalfehler im Glauben: der Mangel an Zeit zum Hören auf das Wort Gottes. Die Martha macht hier ja nicht wirklich etwas falsch, sondern die macht ganz viel richtig. Die nimmt Jesus und seine Jünger auf. Die tut was fürs Reich Gottes. Die kümmert sich um ihn, kocht vermutlich auch, dient ihm. Das ist nichts Falsches. Nein, das ist etwas ganz Wichtiges. Aber es gibt noch etwas Wichtigeres als den Dienst für Jesus. Nämlich das Hören auf das Wort Jesu. Wichtiger als alles andere im Reich Gottes ist, dass wir Gottes Wort, dass wir Jesu Wort hören. Alles andere, was dann auch noch wichtig ist, das ist nachrangig. Das ist wie bei so einem Körper. Meine Finger sind wichtig, zweifelsohne. Bin dankbar um alle 10 Finger, die ich habe. Aber das wichtigste Organ, das ich habe, ist natürlich mein Herz. Wenn man sagen wollte, was ist wichtiger, halt, dann muss man sagen, mein Herz ist schon wichtiger als mein Daumen. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Das ist das Wichtigste. Das ist das Herz unseres Glaubens. Alles andere ist nachgeordnet. Das ist nicht nur meine Meinung, das sagt die Bibel, das sagt Luther einmal. Luther sagt einmal: wo nicht Gottes Wort gepredigt wird, da ist es besser, dass man weder singe, noch lese, noch zusammenkomme. Denn er weiß, dass da, wo nicht Gottes Wort gepredigt wird, letztlich alles andere früher oder später den Bach runtergeht. Das ist das A und O, vor allen Dingen das A und O für den Glauben. Römer 10 heißt es: der Glaube kommt aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auf die Predigt hören, auf das Wort Gottes hören, immer und immer und immer wieder. Nichts, nichts ist mit dem zu vergleichen. Und deshalb bekommt auch die Martha hier diese Kritik. Das sagt Jesus ganz deutlich. Mensch, das ist das Wichtigste. Das ist es, was Not tut. Das ist es, was Not tut. Dass auf das Wort Gottes gehört wird. Alles andere, was richtig und was wichtig ist, ist nicht so wichtig wie das Hören auf das Wort Gottes. Wir haben es auch eben gesungen im Lied zur Predigt, nicht? Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es alle haben und dem größten Reichtum. Und dann heißt es hier, lass mich fest bei deinem Worte stehen. Das ist das Wichtigste, worauf es ankommt im Glauben. Als allererstes, dass wir fest im Glauben stehen. Denn da kommt der Glaube her, im Hören auf das Wort Gottes. Und die Martha nimmt sich anders als die Maria keine Zeit dafür. Die ist mit anderen Dingen beschäftigt. Und das erlebe ich in Kirche und Gemeinde und auch in meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Dienst als Pastor immer wieder. Dass mir so viele Dinge auf einmal größer werden als auf das persönliche Hören auf das Wort Gottes. Auf das Wort Jesu. Obwohl ich ganz genau weiß, dass darin der Glaube liegt. Und alle Probleme, die wir haben, daraus resultieren, wenn wir nicht auf das Wort Gottes hören. Wenn ich in die Kirche, in die evangelische Kirche heutzutage schaue, dann muss ich das immer wieder feststellen. Da sind so viele Richtigkeiten, die gemacht werden. Ich denke etwa an die Missionsgesellschaft unserer bremisch-evangelischen Kirche. Wir haben ja unsere Missionarin heute hier, aber wir haben ja auch in Bremen eine norddeutsche Mission, die unsere Landeskirche unterstützt. Die machen ganz viel Richtiges, aber eins tun die nicht mehr. Da haben sie sich sogar von losgesagt. Die Verkündigung des Wortes Gottes. Und deshalb habe ich dieser Missionsgesellschaft auch erklärt, dass die mir keine Unterlagen mehr schicken müssen. Bei allem, was die an guten, humanistischen und wertvollen Dingen tun, wenn sie Brunnen bohren und Menschen ausbilden, aber wo das Wort Gottes nicht mehr gepredigt wird, da stehe ich nicht dahinter. Weil das das Wichtigste ist, das ist der Kern. Darauf kommt es an. Das Wort Gottes. Als vor einigen Jahren die EKD tagte auf einer Synode, da trafen sich alle Bischöfe und da wurde nicht mehr über ein Wort Gottes gepredigt, sondern über ein Lied von Herbert Grönemeyer, Mensch. Da war das Wort Gottes nicht mehr die Mitte, da wurde darauf nicht gehört, sondern auf ein Lied von einem zweifelsohne guten deutschen Musiker. Aber da weiß man, dass früher oder später alles kaputt geht und das erleben wir. Die desaströsen Verhältnisse in unserer evangelischen Kirche in Deutschland haben genau damit zu tun, mit nichts anderem primär, dass eben nicht mehr auf das Wort Gottes gehört wird. Und auch all meine Probleme, die ich im Glauben habe als Christ, haben zuerst immer wieder damit zu tun, dass ich mir nicht genügend Zeit nehme, auf das Wort Gottes zu hören, dass ich das nicht in den Mittelpunkt stelle. Und vielleicht sind ja heute Morgen auch Brüder und Schwestern unter uns, die momentan Probleme im Glauben haben, die angefochten sind, die vielleicht momentan nicht so weiter wissen. Da möchte ich dir eins sagen. Schau doch mal, wie es aussieht mit deiner Zeit im Hören auf das Wort Gottes. Wir leben heute in einer gesegneten Zeit, vor allen Dingen in Deutschland. Wir haben so viel Verkündigung, das ist ein Wahnsinn. Nicht nur sonntags, wenn wir ins Internet gehen, da können wir tausende guter, vollmächtiger Predigten hören. Wir können uns CDs kaufen halt mit guten, vollmächtigen Predigern halt nicht. Das ist was ganz Fantastisches. Wir können und wir haben eigentlich auch genug Zeit. Aber leider nehmen sich viele Brüder und Schwestern nicht genügend Zeit zum Hören auf das Wort Gottes. Und das ist der erste, vielleicht der wichtigste Fehler, den wir mal tun halt nicht, dass wir dort nicht genügend Zeit uns nehmen. Und ich möchte dich da ganz persönlich fragen, wie sieht es denn bei dir aus? Mit deiner Zeit fürs Reich Gottes. Vielleicht bist du ja auch so eine Martha, machst du ganz viel in der Kirche, aber zum Wesentlichen kommst du schon gar nicht mehr zum Hören auf das Wort Gottes. Da möchte ich dich neu einladen. Hör auf das Wort Gottes, dass Jesus dich neu segnen kann, dass er dich auch neu ausrichten kann für deinen Dienst, für alles, was du tust und brauchst, auch in deinem normalen Umfeld, auf das du wirken kannst durch die Kraft Gottes. Das ist das, was mir als erstes, mir ganz persönlich wichtig geworden ist. Ich, der ich professionell mit dem Wort Gottes umgehen darf. Ich möchte in der nächsten Woche intensiver als die letzte Zeit mich noch einmal dem Wort Gottes aussetzen. Ich habe mir einige Predigten rausgesucht, auf die freue ich mich jetzt schon, um die zu hören und freue mich auf das, was Gott mir sagen wird. Ich will mir in der nächsten Woche Zeit nehmen zum Hören auf das Wort Gottes. Einen zweiten Kardinalfehler, den Martha tut, der Kardinalfehler war der Mangel an Zeit zum Hören auf das Wort Gottes. Der zweite war die Kritik am Nächsten. Also nicht nur, dass sie nicht auf das Wort Jesu hört, nein, sie geht auch zum Herrn und sagt, Jesus, guck mal, die da, ihre eigene Schwester, was die alles macht. Bitte, ich hätte gerne mal einen Eintrag im Klassenbuch für sie. Ne? Falsch gemacht, nicht? Die muss doch kommen, die muss mir doch helfen. Die muss doch ihren Glauben so leben, nicht? Druck auf den Nächsten, obwohl der im Reich Gottes alles richtig macht. Das kriegt sie ja dann später von Jesus zu hören. Aber das ist ein Kardinalfehler, den viele von uns tun. Ich auch. Ich weiß, was jetzt einige in den Bänken vielleicht denken. Ja, der Latzel, Kritik am Nächsten. Nicht? Gerade im ersten Punkt hat er noch über die Missionsgesellschaft gesprochen, nicht hier über die norddeutsche Mission. Das ist doch einer, der nimmt doch kein Blatt vor den Mund. Nicht? Übrigens, das ist auch wichtig, müssen Sie mal schauen. Ich versuche immer auf die Institution, nicht auf die Person zu gehen. Halt, nicht? Das macht Jesus auch immer wieder. Der geht auch immer wieder gegen die Institution, nicht gegen die Person. Halt, nicht? Gott hasst die Sünde, liebt den Sünder. Da müssen wir bei der Kritik immer wieder gucken. Aber ich stelle mich da auch drunter. Ich bin auch jemand, der in seiner Lieblosigkeit, die ist mir leider immer wieder zu eigen, der immer wieder zu kritisch gegenüber anderen ist. Und ich weiß, dass damit vieles im Glauben zerstört wird. Es geht nicht nur mir so, auch anderen Leuten ging das so. Paulus, ich will mich nicht mit Paulus vergleichen, aber damit Sie mal sehen, dass das wirklich ein Phänomen des Glaubens ist. Paulus ist ja zweifelsohne einer ganz großer im Glauben gewesen. Aber dass Paulus überhaupt der Gemeinde zugefügt wurde, dazu brauchte es jemand, den Barnabas, den Sohn des Trostes. Als der zum Glauben kommt, da sagen die ganzen Brüder mit dem nicht. Der hat uns verfolgt, der hat uns gefoltert, der hat uns umgebracht, Leute von uns, mit dem nicht. Und da bedarf es eines Barnabases, den Sohn des Trostes, der ihn in die Gemeinde hineinführt, weil ganz viele haben den nur kritisiert, den wollten die nicht. Was wäre denn passiert, wenn es da keinen Barnabas gegeben hätte, den nicht kritisiert hat, sondern dazugeholt hat? Was wäre der Gemeinde Gottes alles ja, verborgen geblieben? Aber Paulus auch selber, als der richtig fest im Sattel sitzt, so als Leiter der Heidenmission der damaligen Zeit, nicht, da macht einer Mann Fehler, der Johannes Markus. Auf der ersten Missionsreise, aus welchen Gründen immer, wissen wir nicht, verabschiedet er sich von Barnabas und Paulus und geht eigene Wege. Aber bei der zweiten Missionsreise will er wieder mitmachen. Oh, da sagt der Paulus jetzt ganz deutlich, mit dem nicht mehr. Mit so einem Versager arbeite ich nicht mehr zusammen. Punkt. Und dann macht er den richtig runter. Und der Barnabas setzt sich für den ein. Da heißt es, sie gerieten scharf aneinander um Johannes Markus. So scharf, also Barnabas und Paulus, dass sie sich schließlich trennen. Die trennen sich, Barnabas nimmt diesen Johannes Markus mit und Paulus geht dann mit jemand anderem weiter zur Missionsreise. Und wisst ihr, was dann passiert? Jahre später wird der Johannes Markus wieder zu einem der wichtigsten Mitarbeiter von Paulus. Wenn der sich durchgesetzt hätte, der Paulus mit seinem vernichtenden Urlaub, keine Chance bekommen, hätte er später nicht die Hilfe bekommen durch den Johannes Markus, wie er dann später schreibt in den Briefen, die er bekommen hat. So ist das, nicht? Die Kritik berechtigt war. Nicht? Er hatte also nicht mehr die Stärke gehabt, der Johannes Markus. Nicht? Die Kritik, wenn die aber sich durchgesetzt hätte im Reich Gottes, da wäre vieles verborgen geblieben. Aber das Auferbauen, das auf jemanden zugehen und jemanden trösten, das ist das, was wir in der Gemeinde tun sollen. Wenn ich diese Geschichte hier lese zwischen den beiden Schwestern, dann ist es so wie so ein gütiger Vater, wie Jesus hier sitzt und so nach dem Motto sagt, Martha, nun lass sie doch. Martha, nun lass sie doch. Und das ist das, was Jesus immer wieder tut, wenn es Konflikte unter seinen Nachfolgern gibt. Nicht, als seine Jünger mal sehen und dass da andere im Namen Jesu Geister austreiben und das Evangelium verkündigen, da verbieten die das. Da gehen die hin und verbieten das, weil sie nicht direkt Jesus nachgefolgt sind. Und Jesus sagt dann, nein, nein, tut das nicht, sondern wer in meinem Namen diese Dinge tut, der gehört zu mir. Lasst sie doch. Oder hier Maria, die an anderer Stelle ihn ja salbt, kurz vor der Passionsgeschehen halt, nicht? Da fangen die Jünger auch wieder an zu meckern. Nicht das Salböl, was zerbrochen worden ist, nicht? Die meckern auch Kritik daran. Und Jesus muss sie auch korrigieren und sagt so nach dem Motto, lasst sie das doch tun. Und das ist das, was ich aus dieser Geschichte gelernt habe. Dass Gott mir nochmal neu gesagt hat, Olli, bei allem Berechtigten, wo du Kritik an Institutionen übst, wenn es um die Personen geht, die den Glauben anders leben, vielleicht auch für dich unverständlich, lass sie doch. Du musst nicht urteilen. Ich tue das. Lass sie doch. Ich weiß noch, wie ich im Glauben das erste Mal, wie ich neu zum Glauben gekommen war, eine Erschütterung erlebt hatte. Ich habe, wie Sie wissen, ich bin so mit 15 zum Glauben gekommen und ein Jahr später machten wir in meiner Heimatgemeinde eine Evangelisation. Bis dahin war alles super, super, super. Das war so prima. Man merkte richtig, in der Gemeinde ist eine ganz andere Atmosphäre als im Schützenverein oder im Fußballverein. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Und dann planten wir die Evangelisation. Ich war in diesem Vorbereitungsteam mit drin. Und dann weiß ich noch, wie unsere Jugendreferentin und der Pfarrer sich vor der Mitarbeiterschaft anschrien. Um so einen Punkt, wie die sich richtig in die Rolle gerichten und die Jugendmitarbeiterin fing an zu weinen. Ich weiß noch, wie diese Kritik, der Pfarrer hatte recht gehabt damals, habe ich schon gemerkt, aber wie diese Härte, diese Kritik an ihr mir zu schaffen gemacht haben im Glauben, wo ich auf einmal gemerkt habe, sind doch ganz normale Menschen. Das ist wichtig. Christen sind genauso normale Menschen und enttäuschen genauso wie die Müllfahrer, die Rechtsanwälte, wie die Professoren. Das ist einfach so. Aber wie mich das im Glauben runtergezogen hat, dass die Kritik am Nächsten, an der Person, die macht unwahrscheinlich fertig, die zerstört Glauben. Und andersrum, wenn man Menschen hilft, also wenn man etwas sieht bei Menschen, was vielleicht nicht gut ist, aber denen positiv begegnet, dann kann man die verändern. Ich kann das am besten sagen, wenn jemand zu mir kommt und dann so mit der harten Linie kommt, ja, der kriegt von mir direkt Widerstand. Der kann bei mir gar nichts erreichen. Wenn ich merke, der steht so gegen mich, so wie hier die Martha gegen die Maria, der erreicht bei mir null und das ist bei euch genau dasselbe. Nicht? Wenn ihr so merkt, der andere steht gegen mich, ne? So der kritisiert mich nur, da kommen wir im Glauben keinen Schritt weiter. Aber wenn wir so zu Tröstern werden, wenn wir helfen, so wie Jesus Menschen begegnet ist, dann können wir Dinge verändern. Nochmal, es ist immer wieder wichtig, auch falsche Umstände in der Kirche, auch in Gemeinde zu benennen, auch beim Namen zu nennen. Aber die Kritik am Nächsten ist etwas, womit wir ganz, 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 ganz vorsichtig sein müssen, weil das ganz viel im Glauben kaputt macht. Das ist so ein Problem, was wir haben, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Wir nehmen den Splitter im eigenen Auge nicht, den Balken im eigenen Auge nicht wahr, aber den Splitter im Auge des anderen. Und das hat Jesus mir gesagt, als ein Problem meines Glaubens. Und vielleicht sagt das dir ja auch. Vielleicht bist du ja auch so ein Kritiker, der immer wieder erkennt, was andere falsch machen und die durchdekliniert, aber weil sich selber nichts zur Buße anlegt. Ich habe einen lieben Bruder im Glauben, in unserer alten Gemeinde im Siegerland, ehemaliger Presbyter. Der war in frühen Jahren, das hat er selber so bezeugt, auch so einer gewesen, der andere immer kritisiert hat. Der war von Jugend auf dabei gewesen, kannte sich gut aus, hat er immer anderen erklärt, was alles falsch ist, bis Jesus ihm eines Tages ein Wort gegeben hat vom Apostel Petrus, wo Jesus zu Petrus gesagt hat, wenn du dich da eins bekehrst, dann stärke deine Brüder. Und darüber hat ihn Jesus zerbrochen, weil er gemerkt hat, ich habe bisher in meinem Leben nie Brüder gestärkt. Ich war immer nur der Besserwisser. Ich war immer der alles. Und da hat er gemerkt, ab sofort mache ich nur noch eins. Ich stärke nur noch meine Brüder und Schwestern, wo immer die auch fehlliegen. Ich stärke die. Ich bin nicht gerufen zur Kritik. Und dieser Bruder ist für viele, 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 viele Menschen zum großen Segen geworden, weil er andere stärkt. Wenn er eines Tages stirbt, wenn ich das dann auch schaffen werde, zu seiner Beerdigung hingehe, werde ich das an seinem Grab sagen, was das für ein Geschenk Gottes gewesen ist. Und ich hoffe, dass eines Tages das auch Menschen über mich sagen können, dass ich nicht nur klar Position bezogen habe, sondern dass ich ihnen geholfen habe im Glauben, dass ich nicht nur kritisiert habe, sondern gestärkt habe. Und das wünsche ich euch auch, dass das Menschen über euren Glauben sagen, dass ihr nicht nur theologische Besserwisser seid, sondern dass ihr mit eurem Leben, mit eurer Existenz wirklich Menschen im Glauben stärkt. Das ist der zweite Kardinalfehler, die Kritik am Nächsten. Und einen dritten Kardinalfehler, den wir hier an der Martha sehen, das ist das Sorgen um die eigene Existenz. Die Martha hat Sorgen und dafür wird sie getadelt. Du machst dir viel Sorgen. Die weiß vermutlich nicht, wie sie das Essen zusammenkriegt, wie sie diese 15, 20, 30 Leute, Jesus war ja nicht nur mit den Jüngern da, wie er die bewältigen soll halt nicht. Also da macht sie sich große Sorgen. Aber Sorgen ist das, was den Glauben kaputt macht. In Lukas 8, zwei Kapitel vorher, sagt Jesus bei dem Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, warum das Wort Gottes nicht aufgehen kann, keine Frucht bringen kann, weil wir es ersticken unter den Sorgen dieser Welt. Da wachsen andere Pflanzen mit auf und ersticken den Glauben unter den Sorgen dieser Welt. Sorgen, liebe Brüder und Schwestern, ist ein Zeichen tiefen Unglaubens. Sorgen heißt, ich traue Gott, dem Allmächtigen, nicht zu, dass er mit meinen Problemen fertig wird. Das sind Sorgen. Glauben heißt, ich weiß, dass es einen Gott gibt, der sich um mich kümmert und der mit meinen Schwierigkeiten fertig wird. Sorgen und Glauben ist wie Feuer und Wasser. Wenn ihr heute Abend bei euch grillt im Garten, habt ihr zum Mühe eure Kohlen angekriegt, nicht? Und das glimmt so ein bisschen, wenn ihr dann einmal Wasser draufschüttet, wisst ihr, was passiert. Geht kein Feuer mehr weiter. Und so ist es auch mit dem Glauben. Wenn ihr Glauben habt und die Sorgen zulasst, dann erstickt er die, dann macht ihr den Glauben knitter kaputt. Deshalb verbietet Jesus die Sorgen nicht. Lest mal Matthäus 6, die Bergpredigt, nicht? Sorgt euch nicht, schaut die Vögel am Himmel, schaut die Lilien auf dem Felde, nicht? Sorgt euch nicht, es gibt einen lebendigen Vater im Himmel, der kümmert sich um euch. Lukas 21 sagt, er sorgt euch bloß nicht, verbringt euer Leben nicht mit Sorgen, weil dadurch zerstört ihr den Glauben. Im Petrusbrief gibt es dieses wunderbare Wort, nicht? All eure Sorgen werft auf ihn, er sorgt für euch. Wenn wir uns sorgen, zerstören wir den Glauben. Und die Martha, die war so eine Sorgerin. Jesus war in ihrem Haus, aber die kann die Sorgen nicht lassen. Und das ist so ein tiefes Bild auch für unser Leben, auch für mein Leben. Ich weiß, dass bei ganz vielen von euch Jesus wohnt. Der Heilige Geist ist bei euch. Jesus wohnt in eurem Haus, wohnt in euch. Halleluja, ihr seid gesegnet. Und ihr könnt trotzdem nicht vom Sorgen lassen. Da müssen wir aktiv gegengehen. Das müssen wir tun. Wir müssen gegen unsere Sorgen angehen. Und das sagt Jesus dir heute Morgen. Vielleicht waren die ersten beiden Punkte gar nicht so relevant. Vielleicht liest du treu in der Bibel, hörst treu die Predigten. Vielleicht bist du jemand, der anderen hilft. Aber vielleicht ist es die Sorge, die Problem deines Glaubens ist. Jesus sagt dir, du sollst deine Sorgen auf ihn werfen. Und er verheißt dir, dass er sich um dich kümmert. Mit dem Werfen ist es ja so eine Sache. Ich erkläre das an der Stelle bei dem Bibelwort immer so, dass das Werfen aus drei Dingen besteht. Nicht? Werfen hat drei Akten. Einmal das Beschleunigen, also dass wenn ich so einen Ball in der Hand habe, muss ich ihn beschleunigen. Ich muss meinen Arm nach vorne bewegen. Ich muss zweitens ihm eine Richtung geben, entweder hier gegen die Martini-Seite werfen oder gegen die Orgel werfen oder eben den Chorraum halt, also eine Richtung geben. Und drittens muss ich es loslassen. Das meint Werfen. Beschleunigen, der erste Vorgang, den tun wir im Gebet. Also unsere Sorgen beschleunigen, indem wir die Hände falten und beten. Da packen wir die Energie in das Geschoss rein, also übertragen, da geben wir unseren Sorgen den Antrieb wegzugehen von uns, wenn wir beten. Eine Richtung geben, das ist das Zweite, mit unseren Sorgen nicht zu unserem Arzt gehen, nicht zu unserem Finanzberater gehen, nicht zu der Ehefrau, mit denen dürfen wir alle sprechen, aber unsere Sorgen, um die kümmert sich Jesus. Jesus ist die Richtung, wo man hingeht. Ganz klar auf Jesus, nicht zum Arzt, nicht zum Finanzberater. Die können uns nicht helfen, das sind nur Menschen. Da bleiben unsere Sorgen bei uns. Geht zu Jesus. Aber dann kommt das Dritte beim Werfen, also nicht nur beschleunigen, Richtung geben, das Loslassen. Viele von euch, das weiß ich nicht, die beschleunigen, die beten, die geben auch die richtige Richtung auf Jesus, aber die lassen ihre Sorgen nicht los. Die beten treu und brav und nach der stillen Zeit, eine halbe Minute später, sind sie wieder in ihren Sorgen, die lassen sie nicht los. Die haben die Sorgen so angebunden an sich, nicht wie so ein Gummi, wie ein Ball mit einem Gummiband, der ist vor einem Moment weg und dann kommt er direkt wieder. Zum Werfen gehört das Loslassen. Ich kann einen Ball nehmen und in die Richtung schleudern, wenn ich nicht loslasse, die Finger aufmache, da bleibt er immer in meiner Hand. Aber das sollen wir tun. Wir sollen loslassen. Wir dürfen loslassen. Du darfst deine Sorgen loslassen. Ich weiß nicht, was eure aktuellen Sorgen momentan sind. Ob es ums Geld geht, ob es um die Familie geht, deine Zukunft geht, deine Gesundheit geht. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß eins, du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Überhaupt nicht. Ich sage nicht, dass morgen oder in der nächsten Woche alles gut ist. Aber ich darf dir sagen im Namen Jesu, du brauchst dich nicht zu sorgen. Weil ein anderer sich um dich sorgt. Jesus Christus. Sorgen ist das ängstliche, schmerzliche Vorausdenken in die Zukunft, ohne die Gewissheit zu haben, mit den drohenden oder vorhandenen Schwierigkeiten fertig zu werden. Wenn wir mit Jesus gehen, dann wissen wir, dass unsere Sorgen beim Aufgehoben sind und dass er sich kümmert, dass er es gut macht. Dann dürfen wir loslassen. Und das ist was Tolles. Ein sorgenvolles Leben ist ein kaputtes, krankes Leben. Das wissen wir alle. Wenn wir von Sorgen geplagt sind, dann schlafen wir schlecht. Dann kriegen wir Magengeschwüre, all diese Dinge. Aber wenn wir fröhlich sind, ohne Sorgen leben können, das ist was Wunderbares. Und dazu will dich Jesus befreien und neu einladen. Ich bin vor einiger Zeit eingeladen gewesen. Ich möchte das am Beispiel deutlich machen, was das heißt. Eingeladen gewesen drüben im Atlantik von einem Freund, der hat mich zum Essen eingeladen halt nicht. Und eingeladen heißt, der bezahlt natürlich meine Rechnung. Da bin ich hingegangen und habe gut gegessen, gut getrunken. Als der Ober kam, hat er die Rechnung bezahlt. Wir haben einen schönen Abend miteinander verbracht. Ja. Stellt euch mal vor, ich wäre da reingegangen und hätte gedacht, ob mein Kumpel, der verdient gut, ob der wohl genügend Geld dabei hat. Hätte im Vorfeld schon mal angerufen, hat gesagt, wissen Sie was, ich schicke mal meine Sekretärin vorbei, die bringt schon mal 100 Euro vorsorglich hin, nicht? So nach dem Motto. Und dann, während wir am Essen sind, springe ich auf, laufe nochmal schnell zu meinem Mantel, gucke nach, ist da auch meine Euro-Scheckkarte drin, weil wenn das Geld nicht angekommen, gucke ich da nochmal halt nicht. Und wenn das ganze Essen, denke ich nur nach, oh, will ich dann alles schicken, rechne nochmal alles durch, nicht? Was wäre denn das für ein Abend gewesen? Den Abend hätte ich nicht genossen, ne? Vor allem meinem Freund, nicht? Was hätte ich dem denn angetan? Der sagt zu mir, ich lade dich ein, Olli, nicht? Und du tust so, als hätte ich keinen Pfennig auf der Tasche, nicht? Da hätten wir eher Spannung gekriegt. Dieses Verhalten, was keiner von uns an den Tag legt, wenn wir eingeladen sind zum Essen, das legen wir aber gegenüber Gott an den Tag. Ne? So nach dem Motto, ja, Gott hat schon gesagt, aber wer weiß denn, ob dieser Gott überhaupt kann? Ne? Also vielleicht muss ich dem doch ein bisschen auf die Sprünge helfen, mit all dem, was so ist, nicht? Mit meinem Bankkonto, mit meiner Intelligenz, mit all diesen Dingen. All eure Sorgen werft auf ihn. Er sorgt sich für euch. Das heißt nicht, dass wir uns nicht um die wesentlichen Dinge unseres Lebens kümmern. Nochmal, es gibt einen Unterschied zwischen kümmern und sorgen. Kümmern heißt, ich gehe jeden Tag hin, morgens und abends, und putze mir ganz sorgfältig meine Zähne. Nehme auch so ein Zahnzwischenbürstchen und sowas alles, mache den ganzen Krempel. So, und da kümmere ich mich drum, morgens 2 Minuten, abends 2 Minuten, dann ist gut so. Da mache ich mir keine Gedanken mehr, dass ich irgendwann vielleicht mal ein Loch bekomme. Das, was nötig ist zu meiner Zahnpflege, tue ich. Okay, aber ich brauche mir keine Sorgen mehr zu machen. Wenn was passiert, gibt es einen Zahnarzt, dann ist in Ordnung. Dann ist es auch nicht so schlimm. Und genauso ist es mit Gott halt, nicht? Mit all dem, was uns betrifft, mit den Sorgen. Tut das, was nötig ist, macht eure Altersvorsorge, habt es getan, aber dann gibt's ab. Es ist ein Gott da, der sich um euch kümmert und sich für euch Sorgen macht. Ihr glaubt gar nicht, was dieser Gott schon vor Anbeginn der Zeiten um euch sich gekümmert hat, bevor Gott diese Welt geschaffen hat. Da kannte er jeden von uns. Da hat er uns mit Namen gekannt. Und da hat er unser Leben schon geplant, strukturiert und auch schon Engeln Bescheid gegeben, was die tun sollen, morgen und in der nächsten Woche. Gott ist da. All eure Sorgen werft auf ihn. Wenn Jesus in deinem Haus ist und in Marthas Haus ist Jesus, da braucht man sich keine Sorgen mehr zu machen. Da kann man sich hinsetzen zu seinen Füßen. Da kann man sein Wort hören. Da kann man es einfach nur aufnehmen und sich freuen über diesen wunderbaren Gott. Und das wünsche ich euch, dass euch das gelingt in der nächsten Zeit. Dass ihr lebt wie die Maria, nicht wie die Martha, die da so emsig beschäftigt ist, sich Sorgen macht, noch den Nächsten kritisiert. Nein, sondern dass ihr seid wie die Maria. Dass ihr euch, wenn Jesus in eurem Haus ist, dass ihr euch hinsetzt. Einfach auf sein Wort hört. Dass ihr euch freut an dem, was der Herr euch schenkt und auch loslassen könnt von dem, wo euch ärgert über eure Geschwister. Und dass ihr vor allen Dingen eure Sorgen loslasst. Auf dass ihr ein freudvolles Leben führt. Ein Leben gefüllt vom Glück in Jesus Christus, weil das möchte der Schöpfer für euch. 3 Kardinalfehler im Glauben. Der Mangel an Zeit zum Hören auf das Wort Gottes. Die Kritik am Nächsten und das Sorgen um die eigene Existenz. Möge unser Herr und Gott dieses Wort an deinem Leben segnen. Amen.